Matthias, würdest du sagen, du bist ein Tech-Nerd?
Nee, ich glaube, das kann ich tatsächlich sagen. Das bin ich nicht. Ich bin wahnsinnig interessiert und begeistert an Technologie, aber ich bin in der Regel kein Frontrunner, was irgendwie neue Gadgets oder so angeht. Also nicht derjenige, der sofort im Apple-Shop steht, wenn es das iPhone 15, was es jetzt ja, glaube ich, dann bald gibt, einkaufen will. Aber wahnsinnig interessiert an Technologie und was man damit machen kann. Und deswegen freue ich mich auch auf den Podcast heute.
Das wird eine spannende Folge. Das ist Schweizer Macher.
Und in der heutigen Episode dreht sich alles um das Crypto Valley in Zug und um Blockchain.
Hast du eigentlich schon mal in Blockchain bzw. Kryptowährung investiert?
Nein.
Ich habe zwei Berührungspunkte. Der erste war, als ein guter Freund investiert hat und gesagt, er hätte jetzt Kryptowährungen, dann hat er das Passwort vergessen. Und wenn du das Passwort vergisst für dein Wallet, dann kannst du vergessen, dass du jemals dieses Geld wieder raussaugen kannst. Damals war ich glaube, Bitcoin noch irgendein paar Rappen wert. Heute ist es ein bisschen höher. Und das Zweite ist, ich habe dann auch investiert, aber gleich bevor dann alles in den Keller fiel. Also jetzt, momentan sieht es ja nicht mehr so rosig aus zurzeit.
Halten. Durchhalten.
Genau.
Schweizer Macher. Im Gespräch über Stärken und Chancen.
Mein Name ist Dominik Wittmer und gegenüber von mir
Matthias Haluser, Landesleiter bei der BASF in der Schweiz. Und uns gegenüber Matthias Ruch, Co-Founder und CEO von Crypto Valley Venture Capital, kurz CVVC. Herzlich willkommen, Matthias.
Danke vielmals.
Crypto Valley Blockchain, damit wir alle verstehen, von was wir heute überhaupt sprechen, müssen wir zuerst noch ein paar Begriffe klären.
Mitten im weltweit bekannten Crypto Valley liegt der Firmensitz von CVVC. Das Crypto Valley kann man sich vorstellen wie die Schweizer Adaption des Silicon Valley. Hier finden mitten in der Schweiz Tech-Nerds, Unternehmer und innovative Geister aus der Tech-Branche zusammen. Seinen Anfang hatte das Crypto Valley im Jahr 2013, als sich die Blockchain-Firmen Bitcoin Swiss und Ethereum in Zug niederließen. In den letzten Jahren sind immer mehr bekannte Blockchain-Firmen hinzugekommen. Mittlerweile sind im Crypto Valley über 1000 Firmen aktiv, alle mit dem Fokus auf Blockchain-Technologien. Doch was ist eine Blockchain überhaupt?
Eine Blockchain ist nichts anderes als eine verteilte öffentliche Datenbank und der Begriff Chain kommt von einer Kette, zu der die einzelnen Transaktionen in chronologischer Reihenfolge hinzugefügt werden. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen komplex. Vereinfacht gesagt kann man sich das so vorstellen wie ein Kassenbuch, wo auf der einen Seite die Einnahmen und Ausgaben stehen. Sobald eine Seite gefüllt ist, gibt es ein Subtotal, das überträgt man auf die nächste Seite, zum Beispiel auf die Seite 12 und dann kommen die nächsten Transaktionen, also Einnahmen, Ausgaben und dann, wenn diese Seite wieder voll ist, gibt es wieder ein neues Subtotal, das geht auf die Seite 13. Und dieses Kassenbuch ist digital und auf Tausenden von Computern verteilt. So, wenn jetzt jemand etwas bescheißen möchte, wir sind zum Beispiel auf dieser Seite 12, dann muss er dann auf die Seite 11, 10, 9 und so weiter zurückgehen, immer die Subtotals anpassen, um eben zu manipulieren. Und das ist gar nicht mehr möglich, weil eben dieses digitale Kassenbuch auf Tausenden von Computern auf der Welt verteilt ist und da würden natürlich die anderen Akteure im Netzwerk Nein sagen.
Das ist Rino Borini. Er gehört zu den führenden Schweizer Experten auf dem Gebiet von Digital Finance und Kryptobanking. Zudem ist er Studiengangsleiter an der HWZ und unterrichtet in den Fächern Future Insurance, Future Banking und Digital Transformation. Er erklärt auch, in welchen Bereichen die Blockchain-Technologie genau angewendet wird.
Blockchain ist noch eine sehr junge Technologie und da wird geforscht, sowohl von den etablierten Unternehmen wie IBM, wie Microsoft, wie aber auch Nestle, Novartis und so weiter, aber auch sehr viele Startups, insbesondere auch hier in der Schweiz. Wir haben ja das Crypto Valley. Wenn man sich überlegt, für welche Branchen Blockchain relevant wird, dann ist es eigentlich fast für jede Branche relevant. Nehmen wir mal ein Beispiel, Lebensmittel. Wenn du im Supermarkt ein Produkt anschaust, das nachhaltig ist, dann hat es immer ein Label drauf. Naja, du musst vertrauen, dass dieses Label das bestätigt, dass dieses Produkt wirklich nachhaltig hergestellt wurde. Und dank einer Blockchain kann man wirklich vom Bauer vom Ursprung bis zum Lieferant über das Kaufregal alles nachvollziehen. Also du als Konsument oder Konsumentin kannst dann direkt nachvollziehen, ob wirklich das Produkt nachhaltig hergestellt worden ist. Und das ist eigentlich das Schöne. Eben, es ist manipulationssicher, es ist alles transparent dargestellt. Und das ist eine Branche, wo wahrscheinlich Blockchain in Zukunft eine relevante Rolle spielt, aber auch im Zahlungsverkehr, im Banking, überall. Weil Blockchain ist super effizient, real-time, und das macht das Ganze eigentlich sehr spannend. Also wir werden wahrscheinlich in allen Branchen Blockchain-basierte Anwendungen in früherer, späterer Zukunft sehen.
Matthias, CVVC, das Unternehmen von Matthias Ruch, investiert gezielt in Blockchain-Startups und ist somit das erste Blockchain-Investment-Unternehmen der Schweiz. CVVC, also das steht für Crypto Valley Venture Capital. Was macht ihr da genau?
Das ist eine häufig gestellte Frage und eine berechtigte Frage. Grundsätzlich ist es Risikokapitalinvestition. Das heißt, wir investieren in junge Unternehmen in ganz frühen Stadien. Meistens sind wir die ersten institutionellen Investoren, die Geld geben. Und wir sind so ein bisschen ein Unikat im Markt, weil wir haben zwei Aktivitäten. Wir haben einerseits eben diese Investmentaktivitäten und andererseits haben wir einen Ökosystemteil. Ökosystem braucht wahrscheinlich jeder als Begriff und keiner weiß, was es heißt. Bei uns bedeutet das, die Startups und die Investoren, die Firmen, die Behörden zusammenzubringen. Das machen wir mit physischen Hubs, das sind Coworking-Hubs meistens. Nicht nur in Zug, da ist unser Hauptsitz mit über 130 Startups, die da anwesend oder domiziliert sind, sondern wir machen das auch in Vaduz, Liechtenstein, in Berlin, Lissabon und Kapstadt, weil das natürlich heute international ist.
Und habe ich das richtig verstanden, wenn du sagst Ökosystem, also dann bringt ihr verschiedene Stakeholder zusammen und geht ihr dann auch so weit oder noch einen Schritt weiter, die Startups, in denen ihr investiert seid, über die Gelder, die ihr einsammelt, auch beratend zu unterstützen?
Nun, also wir bewegen uns in einem Segment mit vielen Risikofaktoren. Einerseits eben diese frühphasigen Investitionen, das heißt ganz am Anfang des Lebenszyklus dieser Firmen. Dann in einer Nische, nämlich wir sind ein Technologieinvestor. Und dann noch in einer Subnische, die heißt Blockchain. Um das zu mitigieren, wollen wir sehr diversifiziert sein. Das heißt, ein großes Portfolio mit vielen verschiedenen Geschäftsmodellen aufbauen. Und weil wir da von nicht 10, 20, 30 Investitionen, sondern von 100 und mehr sprechen, können wir nicht eine aktive Rolle bei jedem Startup wahrnehmen. Was wir haben, ist unser eigenes Programm, eben unseren Accelerator, wo wir die Startups werden 10 Wochen eng begleiten.
Wie bist du eigentlich zur Blockchain-Technologie oder zu dieser Idee gekommen, dich in dem Bereich quasi zu tummeln? Weil du warst ja, glaube ich, Unternehmer, warst in der Medienlandschaft unterwegs und dann irgendwann ist was passiert, dass du gesagt hast, okay, Blockchain it is.
Du hast dich vorher nicht als Tech-Nerd definiert. Ich würde sagen, ich bin das ein bisschen. Also ich grilliere mit einem Bluetooth-Thermometer. Und mein Vater war in der Computerbranche, das heißt, er hat die Bundesverwaltung der Schweiz mit PCs ausgestattet, das war in den 80ern.
Damals hieß es noch EDV.
EDV, genau, so hieß es. Das heißt, wir hatten immer die neuesten Computer zu Hause und ich habe das natürlich in mich aufgesogen und hatte wahrscheinlich eine Affinität dazu. Und ich habe studiert in den 90ern, wo das Internet groß wurde und bei uns wollten alle das nächste eBay erfinden, ich auch. Und ich bin dann eben mit 20 habe ich begonnen, in diesem Digitalbereich Firmen zu gründen. Und das Virus hat mich nicht mehr losgelassen. Zu Blockchain bin ich nicht über Bitcoin gekommen, also ich bin kein Bitcoin-Maximalist, sondern über die Technologie an und für sich. Das heißt, wir haben damals 2013, glaube ich, den Crowdfunding-Markt aus Investitionssicht analysiert, diese Crowdfunding-Kampagnen und sind da auf Crypto-Kampagnen gestoßen. Und dann haben wir die Blockchain-Technologie, die Smart Contracts entdeckt und festgestellt, dass das Silicon Valley umgezogen ist und jetzt Crypto Valley heißt und in Zug liegt vor meiner Haustür.
Und gab es da irgend so einen Triggerpoint, wo du einfach für dich erkannt hast, okay, das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Hype, der kommt und geht, sondern da ist wirklich ganz systematisch eine Opportunity drin.
Das gab's, ja. Ich kann nicht mehr sagen, wann genau, aber das muss man sich so vorstellen. Wir hatten unsere Firmen schon in Zug und ich würde jetzt sagen, Zug rein von der Größe her, ist nicht die dynamischste Großstadt hierzulande. Und plötzlich klingen da jeden Tag 10, 20, 30, hunderte von Projekten an der Tür und fragen, ob da das Crypto Valley sei, und kommen mit Ideen, sehr, sehr innovativen, zum Teil auch ein bisschen abgehobenen Ideen, zu dir und wollen Unterstützung. Da habe ich festgestellt, da passiert was. Und ich hatte dann so wie zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits als Unternehmer, glaube ich, dachte ich, da kommt was, das ich nutzen muss. Und dann als, ich weiß auch nicht, als Vater von Kindern sah ich einfach eine Opportunität, wenn man das geschickt aufbaut und diese Zentralisierung von Ideen in der Schweiz unterstützt, dann kann man da durchaus Wachstum für kommende Generationen generieren. Deshalb war ich auf zwei Ebenen aktiv. Einerseits eben diese Regulierungsebene, die Schweiz da zum Hub zu machen, und andererseits als Unternehmer, weil ich dachte, wenn wir hier 80% der globalen Projekte sehen und wir da einen systematischen Investitionsansatz anwenden, dann hat man irgendwann mal ein neues Dropbox im Körbchen.
Also über das Crypto Valley, In- und Umzug möchten wir dann noch ein bisschen vertieft eingehen. Jetzt zuerst mal die Frage, lohnt sich das alles? Weil Bankless, ein Ratgeber für Kryptoinvestitionen, hat die Ausgaben und Einnahmen von großen Blockchain-Unternehmen verglichen, und es fällt drastisch auf, dass die Unternehmen nicht profitabel sind. Sogar die großen Unternehmen wie Ethereum geben täglich fast das Dreifache aus, als sie einnehmen. Wie verdient man dann Geld mit Blockchains?
Ich glaube, das ist ein bisschen auch unabhängig von dieser Branche, weil wenn man schaut, die Entwicklung, die hat erst so 17, 18 begonnen, als Ethereum zu diesem Punkt kam, wo eben viele darauf zu programmieren begonnen haben. Das heißt, diese Firmen, die können nicht älter als 5, 6 Jahre sein. Meistens dauert es ein paar Jahre, bis man in der Gewinnzone ist. Mhm. Und das ist natürlich noch bescheiden heute, das muss ich auch sagen. Man kann auch sagen, dass, ich würde sagen, außerhalb der Finanzbranche die Erwartungen an die Blockchain und an die anderen Industrien bis heute noch nicht erfüllt wurden.
Vielleicht kannst du es mal an einem Beispiel für die Zuhörer ein bisschen konkreter machen. Also vielleicht ein Beispiel von einer Investition, wo ihr mitgemacht habt. Was machen die und was macht die dahinterliegende Blockchain-Technologie so neuartig, so revolutionär?
Mhm. Gerne. Ich mache das immer gerne mit Startups aus unserem Portfolio. Und zwar einem Startup beispielsweise aus Stuttgart. Das Startup heißt Aswin. Und die kombinieren Internet der Dinge, IoT, mit Blockchain. Und Stuttgart ist eine Automobilstadt. Nehmen wir ein Beispiel aus dem autonomen Fahren. Das heißt, mein Tesla fährt ohne mein Zutun von Zürich nach Zug und ist in einen Unfall involviert. Dann wird Tesla gegenüber der Versicherung beweisen müssen, dass die Software auf dem Computer, dem Tesla installiert ist, aktuell ist. Und Aswin ist ein Cybersecurity-Unternehmen, die machen nichts anderes, als die prüfen über die Luft, over the air, ob auf dieser Device, diesem Computer, die aktuelle Software installiert ist. Wenn nicht, wird sie aktualisiert und dann auf der Blockchain sogenannt getimestamped. Das heißt, ich speichere Datum und Versionsnummer ab, 27. August 2023, Version 10.7.3, und mache das natürlich regelmäßig. Das heißt, ich muss dann als Versicherung nicht Tesla vertrauen, dass die Angaben, die sie mir machen, stimmen, und umgekehrt. Das heißt, diese Daten werden unabhängig automatisiert auf dieser Blockchain gespeichert und an verschiedenen Orten gleichzeitig gespeichert. Das heißt, ich kann das dann nicht manipulieren, wie ich das könnte, wenn es beispielsweise nur auf einer einzigen Datenbank im Keller der UBS gespeichert ist.
In welchen Branchen siehst du das meiste Potenzial?
Also wir investieren seit 2018 aktiv, und da haben wir natürlich Statistiken, und wir machen auch jedes Jahr so einen Bericht zum Schweizer Standort, wo wir auch kategorisieren, welche Firmen in welchen Bereichen aktiv sind. Da zeigt sich auch bei unseren rund 200 bis 300 Startups, die wir pro Monat uns anschauen, dass rund die Hälfte aus dem Finanzsektor kommt. Das ist etwas zurück. Das war vor ein paar Jahren noch 2/3 der Geschäftsmodelle, heute noch die Hälfte. Und dann ist es wirklich sehr, sehr verteilt. In Zug, aufgrund des Standorts, hat man die Besonderheit, dass viele Grundlagentechnologien entwickelt werden. Sogenannte Protokolle, das ist vergleichbar mit den Betriebssystemen in der alten Welt, Windows iOS, Linux. Und die sitzen alle in der Schweiz. Historisch hat sich das so ergeben und deshalb ist dann dieser Bereich vielleicht etwas überrepräsentiert und dann teilt es sich auf in alle Branchen. Medien, Supply Chain, dann auch in verschiedenen Sektoren, Pharma, Chemie, Unterhaltung, das sieht man eigentlich überall.
Bevor wir vielleicht in konkrete Use Cases gehen, lass uns nochmal zurückgehen auf Zug und Crypto Valley und warum Zug? Das würde uns noch interessieren. Oder was hat dazu geführt? Warum ist das heute so erfolgreich? Was müssen wir vielleicht auch tun, dass es erfolgreich bleibt?
Also ich kann mich zurückerinnern in so 2016, 17, da kamen wirklich die meisten. Also Ethereum, diese Plattform der zweiten Generation, das Protokoll der zweiten Generation, die waren ja schon 2013 in Zug, viel früher da. Und dann 16, 17 die nächste Welle. Und da haben viele gesagt, uns gefällt die Schweiz so, weil sie Decentralization and Consensus in its DNA hat. Das heißt, das hat wirklich mit diesen Pionieren resoniert. Die fanden das gut, dieser Föderalismus, da kann man viel mitentscheiden und dann diese Konsensmechanismen. Ich glaube, Konkordanz versteht außerhalb der Schweiz kein Mensch. Und das hat schon was, aber ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend war. Das war vielmehr eben mit Ethereum, das muss man sich wirklich ein bisschen so vorstellen, dann kommt Google und die Garage ist nicht irgendwo im Silicon Valley, sondern wirklich in Bar. Und die entwickeln das zu Ende, 2013, lancieren das, dann dauert es einen Moment. Und dann machen die natürlich auch so ein Crowdfunding-Event und holen damit viel Geld. Und viele, viele Nachahmer wollten das auch. Und das hat einen Netzwerkeffekt ausgelöst. Es war wirklich so, dass da zuerst, das waren die Asiaten, Korea, Japan, China, die kamen zum Teil mit Delegationen, mit Botschaftern in die Schweiz und wollten da ihre Geschäfte aufbauen. Das hat wie so einen Sogeffekt gegeben. Und dann hat sich natürlich rund um diesen Sogeffekt und die Ansammlung dieser Firmen hat sich ein Dienstleistungssektor hat sich aufgestellt. Anwälte, Entwickler, Designfirmen, Marketing-Spezialisten. Und die gibt's heute noch. Hm. Das heißt, wenn du jetzt heute nach Zug kommst in die Schweiz, das geht für die ganze Schweiz, dann kannst du deine Idee schlicht und einfach schneller umsetzen.
Wir reden hier in dem Podcast immer wieder und häufig auch über Rahmenbedingungen. Oder? Und weil das, was du beschrieben hast, da ist ja so eine Dynamik entstanden. Inwiefern haben Rahmenbedingungen, die vom Kanton oder meinetwegen auch vom Bund gesetzt wurden, dabei eine Rolle gespielt?
Wahrscheinlich die ausschlaggebende, würde ich sagen. Also wir haben viele solcher Ökosysteme, auch das Silicon Valley, uns angeschaut, wieso sind die entstanden? Das kann man eigentlich auf vier Faktoren kann man das reduzieren. Du brauchst gute Ideen, gute Projekte, diese Pioniere. Normalerweise, wenn du das hast, kommt das Geld automatisch. Das ist im Zug ja sehr, sehr stark passiert, 2017, 18 mit diesen ICOs, wo Milliarden in die Schweiz geflossen sind. Dann brauchst du aber, du brauchst Rahmenbedingungen dafür. Also das heißt, du brauchst Standortrahmenbedingungen, du brauchst Regulierung, die funktioniert, du brauchst eigentlich Rechtssicherheit. Und dann brauchst du natürlich ein Infrastruktur, Ökosystem im weitesten Sinne. Du brauchst Coworking Spaces, du brauchst Universitäten. Und das gibt's immer in diesen Ökosystemen. Das war in Zug zuerst schnell aufgrund der Behörden der Fall, weil die eben sagen, wir verstehen nicht, was ihr machen wollt. Aber wenn ihr diese Regeln befolgt, dann könnt ihr das hier machen. Und ich finde dann schon auch, der Bund und die verschiedenen Organe des Bundes haben früh in eine spezifische Richtung kommuniziert und eben klare, so gut es ging, klare Signale gesendet.
Kannst du ein Beispiel nennen für die unterstützende Regulatorik, wenn du sagst, okay, die Regulatorik hilft dann auch, weil oft ist ja so ein bisschen die erste Reaktion, Regulatorik ist nicht unbedingt hilfreich. In dem Fall war das aber so. Gibt es da ein Beispiel?
Das war wirklich so. Also jetzt müssen wir uns wahrscheinlich in diese Zeit zurückversetzen oder in die heutige Zeit, wo Informationen einfach wahnsinnig schnell sich verbreiten. Und diese Community war da stark am Wachsen, 16, 17. Und man hat gesehen, dass da Firmen in der Schweiz über solche Crypto-Crowdfunding-Events Millionen generieren. Also das muss man sich so vorstellen, das war nicht nur einmal der Fall bei uns. Ein 20-jähriger Gründer aus Argentinien kommt mit einem auch 25-jährigen Ukrainer war viel, noch viel der Fall, in die Schweiz. Und sie sagen, ja, sie machen morgen ihren ICO. Und ja, sie erwarten so um die 20 Millionen und am nächsten Tag sammeln die 50 Millionen ein. Und das ist effektiv so passiert in dieser Zeit, über kurze, zum Teil in 24 Stunden. Und dann war natürlich schnell die Frage im Raum, ja, wie sicher ist das, wie verhält sich das, was mache ich mit diesem Geld oder diesen Kryptos? Und dann kam schnell eigentlich die Frage nach dem, welcher gesetzliche Rahmen muss angewendet werden. Und da hat die Schweiz, ich glaube, die Schweiz hat das auch begründet und eingeführt, sogenannte Token-Kategorien eingeführt. Es gab diesen Utility-Token, den Payment-Token und den Asset-Token, das haben die zuerst kommuniziert. Und das war so ein Signal an die Branche, das ist unsere Definition der Tokens. Wenn ihr ein Geschäftsmodell auf Tokens, auf dieser Technologie basierend macht, hält euch an diese gesetzlichen Rahmen, dann dürft ihr das in der Schweiz machen.
Und das hat die Schweiz anderen Ländern vorangehabt?
Viel früher, genau. Das war die FINMA in der Schweiz, der Schweizer Regulator, der das in öffentlichen Schreiben kommuniziert hat. Und das, wenn das publiziert wurde auf der Website, dann ging das ein paar Stunden und die ganze Szene wusste das.
Warum die Zuge-Regierung das auch so spannend fand, das Silicon Valley in Zug und wie da die Rahmenbedingungen entstanden sind, das hören wir jetzt in einem kleinen Einspieler.
Mittlerweile nutzen 81 der 100 größten börsenkotierten Unternehmen weltweit die Blockchain-Technologie. Allerdings spielte auch das frühe Interesse der Stadt Zug eine Rolle für die Relevanz des Crypto Valley. Warum die Stadt von Anfang an die neue digitale Technologie förderte, erklärt der ehemalige Stadtpräsident Dolphy Müller.
Der gesamte Stadtrat hatte damals das Bauchgefühl, Blockchain könnte eine Schlüsseltechnologie der Zukunft werden, so eine Art Zugfenster in die Zukunft.
Den Schritt zu wagen und die Blockchain-Technologie bereits früh zu fördern, brauchte aber auch etwas Mut und Vertrauen von Seiten der Zuger Stadtregierung, so Dolphy Müller.
Wir haben die Chance Blockchain ergriffen, trotz viel Skepsis in der Bevölkerung. Und dies ohne lange Vorausplanung durch alle Instanzen hindurch. Just do it, lautete damals das Motto. Für mich ganz persönlich gilt, gerade weil mir die Blackbox Blockchain Angst machte, wollte ich mehr davon wissen.
Für Dolphy Müller ist allerdings klar, der Standort Zug lieferte von Anfang an die perfekten Bedingungen für die Weiterentwicklung dieser Technologie und die Entstehung des Crypto Valleys.
Die Gründer des Crypto Valley, unter anderem Johann Gevers und Nikolai Nikolaisen, sind nicht zufällig nach Zug gekommen. Es waren aber nicht die tiefen Steuern. In Zug fanden sie nach ihren eigenen Worten ein Umfeld, das direkt demokratisch, föderalistisch und vor allem dezentral funktioniert. Genau wie die Blockchain. So klein wie der Kanton Zug ist, entstanden hier viel schneller und unkomplizierter die nötigen Kontakte zu Firmen, Forschung und Politik.
Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, ich finde es schon noch interessant. Wir haben jetzt 2013 das erste Blockchain-Unternehmen in der Schweiz, in Zug. Heute sind es über 1000 Unternehmen mit fast 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Matthias, du hast mal gesagt, mittelfristig werden es 100.000 Arbeitsplätze sein. So weit sind wir dann doch noch nicht.
Ich finde das schön, dass du das aufgeschnappt hast. Weil ich habe das damals bewusst provozierend gesagt und ich wollte schauen, ob da irgendjemand kritisch reagiert in den Medien. Kein Mensch hat reagiert. Also ich wollte da wirklich einfach eine höhere Zahl nennen und keiner hat das hinterfragt. Ja, schauen wir, wie schnell wir da sind.
Wie schnell werden wir da sein? Also wenn wir jetzt sehen, oder für mich als Laie wirkt es extrem spannend, was du erzählst. Extrem viel Potenzial mit der ganzen Blockchain-Technologie. Wie werden wir uns entwickeln?
Ja, ich kann eben die Schweiz oder die Ausgangslage nicht in jedem Bereich einfach nur loben im Moment. Im Moment geraten wir effektiv ein bisschen ins Hintertreffen, was jetzt passiert. Ich glaube, es gibt diesen Swiss Finish, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt.
Das ja, heißt, den kennen wir in der Chemieindustrie auch.
Man gut, das heißt, man hat, man hat ein Regelwerk aufgestellt. In der Schweiz wurde die Blockchain-Gesetzgebung 2021 eingeführt. Ich kriege manchmal die Daten durcheinander wegen Covid. Und es hat sich ein bisschen die Haltung eingestellt, jetzt haben wir ja alles, sollen die schauen, alles ist wunderbar, dann geht es in die Umsetzung. Das heißt, dieser gesetzliche Rahmen wird in der Praxis angewandt und dann kommt eben dieser Swiss Finish. Das heißt, man haut noch einen oben drauf. Man macht es noch ein bisschen strenger, als es der Rest der Welt macht. Und ich würde auch sagen, bremst natürlich ein bisschen den Vorwärtsgang von Innovation damit. Das passiert aktuell. Und dann ist es halt wie immer auf dieser Welt, diese Unternehmen sind agil. Die gehen dahin, wo die besten Rahmenbedingungen sind. Und wenn dann eben Länder wie Dubai, Abu Dhabi, andere Länder auch sehr, sehr schnell irgendwelche Regulatoren einführen, die noch besser sind, dann gehen die dahin. Und das passiert zum Teil.
Und du bist ja auch noch im Nebenjob sozusagen wahrscheinlich Vorsitzender des Expertenrats der Swiss Blockchain Federation. Was könnt ihr als Federation, als Verband tun, damit eben diese Alarmglocken, die du jetzt so ein bisschen da hast anklingen lassen, dass das verstanden wird und dass da auch was gegen getan wird?
Also wir versuchen jetzt zuerst einmal wirklich die Branche als eine Stimme zu vertreten, dass man das ein bisschen konsolidieren kann. Die Blockchain Federation funktioniert über Arbeitsgruppen, die sich bestimmten Themen annehmen. Und dann im Expertenrat identifiziert man wichtige globale Themen, die dann eben beispielsweise in solchen Arbeitsgruppen beraten werden. Beispiel ist Steuern. Wie behandle ich Kryptowerte, Digital Assets aus steuerrechtlicher Sicht, direkt, indirekt, das sind Themen, die man dann einfach aufzuzeigen versucht und dann eben diese Positionen gegenüber der Regierung und dem Regulator zu vertreten versucht.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, Crypto Valley bezieht sich nicht nur auf Zug, sondern auf die ganze Schweiz und in Blockchain wird investiert, auch bei BASF. Die sind ja nicht in Zug, sondern in Basel.
Das ist richtig.
Matthias, was macht ihr?
Also ich habe mich natürlich vorbereitet auf das Gespräch heute, weil ich habe mich am Anfang ja als Nicht-Tech-Nerd so ein bisschen geoutet und in dem Sinne muss ich sagen, ist das tatsächlich in vielen Dingen ein neuer Bereich für mich. Und ich habe festgestellt, dass wir tatsächlich als Konzern, vielleicht weniger jetzt als Schweizer Landesgesellschaft, aber als Konzern, da auch schon sehr, sehr intensiv und aktiv unterwegs sind mit vielen Experten. Und das sind eigentlich drei Dinge, mit denen wir uns momentan beschäftigen oder respektive, wo wir auch schon Lösungen implementiert haben. Das erste ist das Thema Supply Chain, also die Nachverfolgung einer Supply Chain, Transparenz reinzubringen in eine Supply Chain. Da haben wir zwei Use Cases, die schon sehr aktiv genutzt werden. Das eine ist auf dem Gebiet des Palmöls. Großes Thema für uns, ist ein wichtiger Einsatzstoff für unsere Produkte, die in die Kosmetikindustrie gehen. Palmöl ist ja so ein bisschen negativ besetzt, weil das ist so eine Monokultur, da wird viel gerodet. Die Arbeitsbedingungen in den Ländern, wo das angebaut wird, sind zum Teil eben miserabel. Und da haben wir uns zusammengetan mit einigen Stakeholders, um dieses ganze Sourcing, die ganze Supply Chain nachhaltig aufzustellen. Und da kommt eben jetzt Blockchain zum Einsatz, wo wir sicherstellen können, dass das Palmöl, was wir einkaufen und was ja in eine sehr komplexe Wertschöpfungskette geht, bis das im Endprodukt irgendwo auftaucht, in irgendeiner Kosmetik, die in einem Regal ist, dass das eben unter nachhaltigen Bedingungen hergestellt wurde. Ja, das ist ein Use Case, ein ganz ähnlicher Use Case ist im Bereich Pflanzenschutz oder vielleicht weniger Pflanzenschutz, aber Landwirtschaft. Und zwar geht es um Baumwolle. Natürlich ein ganz wichtiger Stoff für die Textilindustrie und da auch wieder ähnlich. Ja? Und haben uns auch zusammengetan mit Fashionhäusern, also mit Modehäusern, die eben die Anforderung haben, dass sie auch dem Kunden zeigen können, nachweislich, belastbar zeigen können, wo kommt denn die Baumwolle her für die Kleidung, die ich da einkaufe. Und das geht eben auch über eine Blockchain-Technologie. Das ist das eine. Das andere, oder der zweite Bereich, ist eigentlich dann so ein bisschen eine logische Konsequenz, sind digitale Passports von Produkten. Also wo wir eben dann quasi, also heute oder in der Vergangenheit, sagen wir mal, haben wir so Technical Data Sheets, wo alle Spezifikationen von Produkten drinstehen. In Zukunft wird man im Prinzip so wie so einen digitalen Zwilling haben von Produkt, wo ganz viel drinstehen kann, wo die ganzen Einsatzstoffe herkommen und wo man eben dann auch so Umweltfußabdrücke hinterlegen kann, also der Environmental Footprint von einem Produkt. Da geht es um Batterie-Recycling zum Beispiel, da geht es um Plastik-Recycling. Recycling, um eben sicherzustellen, dass es auch tatsächlich recycelt ist und nicht nur irgendwo, ja, wir behaupten das mal, sondern es ist wirklich dann eindeutig nachweisbar und belastbar. Und ein dritter Bereich, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ist, das nennt sich Tokenization of Physical Assets, also dass wir quasi physische Assets digitalisieren. Man kann sich das so vorstellen, zum Beispiel im Kunstbereich, wir können uns kein Picasso-Gemälde leisten, aber man kann quasi über eine Tokenization, kann man sich einen ganz kleinen Anteil von einem Picasso-Gemälde eben erwerben und das kann dann gehandelt werden. Machen wir natürlich nicht, sondern bei uns ist das relevant im Bereich der seltenen Metalle für die Batterieherstellung. Ja, und wo wir jetzt eben auch so dabei sind, ein neues Geschäftsmodell aufzustellen, wo es dann eben um Tokenization von seltenen Metallen geht. Und das sind so Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Total spannend. Es gibt viele Experten bei uns im Konzern, die sich damit beschäftigen. Und ja, ich glaube, da ist auch noch ganz viel Potenzial drin.
Matthias, mit einem T. Welche Chancen bietet dieser Erfolg des Crypto Valleys für unser Land, für die Schweiz?
Ich finde, einer liegt auf der Hand. Ich glaube, viele, viele Menschen in der Schweiz hat das Schicksal der Credit Suisse in den letzten Wochen und Monaten sehr beschäftigt, auch mich. Und man hat mit dieser Technologie und der Möglichkeit, ich würde jetzt sagen, den Finanzplatz 2.0 oder 3.0, einfach die nächste Version des Finanzplatzes. Und da muss man wissen, dass da noch nicht alles voll digitalisiert ist. Handel zum Teil noch über nicht zusammenhängende Systeme abgewickelt wird. Dass man diese Chance nutzen sollte in der Schweiz und auch könnte, wenn man bedenkt, dass eben zukünftige Werte digital sind und nicht unbedingt in einem Tresor aufbewahrt werden, sondern auf einem Computer, mehreren Computern, und da wäre die Schweiz eigentlich in der Pole Position.
Also ich bin fasziniert, wie du das erklärst. Freue mich eigentlich sehr auf das, was alles auf uns zukommen wird in der Blockchain-Technologie. Was sind dann die Herausforderungen? Es gibt ja immer noch eine Schattenseite. Wie siehst du das dem entgegen?
Ich glaube, das größte Risiko oder die größte Gefahr ist im Bereich der Gesellschaft zu sehen. Das heißt einfach, dass eine Elite die Gesellschaft abhängt, weil niemand versteht, was da passiert, weil niemand nachvollziehen kann, was da sich am Entwickeln ist und man irgendwie den Draht nicht findet und dann einfach auf Angst wahrscheinlich zurückzuführen, man gegen viele dieser Entwicklungspotenziale ist und nicht, weil man vielleicht im Grunde genommen das Thema an und für sich schlecht findet, sondern weil man einfach Angst hat, den Anschluss zu verlieren und so eine gewisse Innovationsfeindlichkeit entwickeln. Und ich glaube, das sieht man schon.
Also das finde ich noch interessant jetzt. Oder ich habe mich das nämlich auch gefragt, als ich mich eben jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch intensiver damit beschäftigt habe, wo ich für mich gedacht habe, boah, das ist echt komplex und schwierig zu verstehen. Ja. Und das ist das, was du eigentlich beschreibst. Ne? Das droht wirklich auch ganze Bevölkerungsteile irgendwie abzuhängen, weil es eben nicht mehr verstanden wird. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Es hat natürlich dann auch wieder viel mit Bildungssystem und so zu tun, dass wir viel früher vielleicht anfangen, über Chancen und Möglichkeiten von Technologien zu sprechen, weil ich glaube, das ist klar. Wir müssen technologieoffen sein. Ja, wir dürfen keine Abwehrhaltung neuen Technologien gegenüber haben. Gerade jetzt bei uns in dem kleinen Land, das wir sind. Ja. Und deswegen müssen wir da schon drauf hinarbeiten und aufpassen, dass eben das nicht passiert, was du beschrieben hast.
Was nimmst du mit aus diesem Gespräch, Matthias Alusa? Ist es das? Oder gibt es noch was anderes Konkretes?
Ja, also ich finde es erstmal, ich glaube, das ist so ein bisschen durchgekommen oder durchgeklungen. Und für mich sind das tatsächlich auch vielfach neue Themen. Und die jetzt auch nochmal mit dem Gespräch ist das mir nochmal deutlich geworden. Also diese Möglichkeiten, die es gibt, die wirklich spannenden Chancen, die wir haben. Und klar, ich glaube, man muss einfach in der Abwägung schauen, dass es nicht zu komplex wird. Man muss ja auch sehen, wo kommen die Ressourcen her? Also wer macht das denn? Wer hat dann in so einem Unternehmen wie jetzt die BASF, wer hat überhaupt noch die Expertise, sowas zu machen? Also ich glaube, es ist die Chancen überwiegen ganz eindeutig. Aber ja, es gibt sicherlich auch Herausforderungen.
Matthias Ruch, das war sehr interessant und faszinierend. Herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Matthias. Hat mich gefreut, dass du im Studio warst.
Ja, meine Freude. Vielen Dank.
Schweizer Macher. Im Gespräch über Stärken und Chancen.